Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Herzlich willkommen zum Live Satsang bei Jetzt TV. Unser Thema ist wie immer die Wahrheit, also das, was als einziges beständig möglich ist. Denn das ist das Einzige, worauf dann auch Verlass ist. Also was dich nie verlassen kann, aber von deiner Seite aus so aussehen könnte, als würdest du es verlassen, während dir auch das nicht möglich ist. Denn das, was du wirklich bist, durchdringt dich ja vollkommen und ist nirgendwo nicht vorhanden. Das heißt, du kannst dem, was deine wahre Identität ist, nicht entkommen. Viele Menschen versuchen das ja, indem sie sich in das weltliche Leben stürzen. Aber auch der Versuch wird niemals gelingen, denn wo immer du dich hin orientierst, bist du schon. Und das ist gleichzeitig die gute Nachricht, dass du schon da bist, wo das ist, was du möglicherweise sogar vermeiden willst. Also wo auch immer du dich hin orientierst, selbst wenn das in der Idee ist, nicht sich der Wahrheit zu widmen, bist du dennoch immer mittendrin in der Wahrheit. So, und was sagt uns das? Na, das sagt uns, dass es da nichts zu erwerben gilt, also dass es keinen Aufwand bedarf, du zu sein, dass das, was du ja bist, nicht weit weg ist und nicht erstmal irgendwann, sondern jetzt unmittelbar und immer schon. Und in dem verliert dann die persönliche Geschichte an Bedeutung, auch an Intensität und gewinnt an Freude. Denn wenn du dich aus der Perspektive betrachtest, dass das, was sich durch dich ausdrückt, nicht du bist, dann bist du fein raus, beziehungsweise gar nicht drin. Und das gilt zu sehen, dass es was Freiheit ist. Das, von dem du dachtest, das bist du, das ist da gar nicht drin. So, und dann ging es darum, wenn du ja nicht drin bist, dich als das zu erkennen, was nicht drin ist. Also am besten das, was nirgendwo nicht ist, was der Wahrheit entspricht oder deiner wahren Identität. Das ist ja ein und dasselbe. Du, deine wahre Identität und die Wahrheit sind ein und dasselbe. Deswegen ist es am besten, wenn ihr euch vertragt. Mit seiner Wahrheit in Konflikt zu sein, ist keine sinnvolle Geschichte. Denn auch das wäre nur fiktiv möglich, denn du bist ja das, was du immer schon bist. Und davon nichts wissen zu wollen oder es verdrängen zu wollen, bringt dich dem nur näher. Denn je mehr du dich von dir entfernst, umso mehr wird dann in dir die Sehnsucht nach dir selbst auftauchen. Und je mehr du ein Nein zu dem hast, was du wirklich bist, umso mehr bist du damit verbunden, beziehungsweise deine Aufmerksamkeit ist dann dort. Ja, nichts anderes wollen wir durch Satsang bewirken, diese Ermunterung, die Aufmerksamkeit dahin zu orientieren, wo du schon bist. Also mit anderen Worten, da du ja da schon bist, es bei dir lassen, also die Aufmerksamkeit bei dir lassen, beziehungsweise sich darauf fokussieren und dann auch fixieren. Das ist der Hinweis, um den es hier geht. Können wir uns den Rest des Satsangs eigentlich schenken? Das Wichtigste ist schon gesagt. Das ist immer gut, wenn man das hinter sich hat. Dann kann man anschließend die Zeit besser genießen, denn man muss ja dann nichts mehr leisten. Das ist schon geleistet, beziehungsweise es ist schon passiert. Okay. glaube, es sind noch einige damit beschäftigt, den Zugang hierzu zu finden, denn wir haben es diesmal anders gemacht. Es läuft im Moment über Zoom, weil meine Verbindung nicht so optimal ist und zwischendurch immer wieder mal gestockt hat, was nicht so lustig ist, wenn man ein Video anschaut und es stockt immer wieder zwischendrin. Aber das kann jetzt dazu geführt haben, dass einige den Zugang nicht finden oder nicht wissen, wie sie es anstellen sollen, hier zu sein. Aber so ist das immer schon, auch in Bezug auf den wahren Zugang von uns. Der muss ja auch gefunden werden. Beziehungsweise man muss schauen, was steht dem im Weg. In dem Moment hier jetzt im Chat steht dem im Weg, dass einige dazukommen können, dass wir das nun mal eben anders machen diesmal als sonst. Und bezüglich der Wahrheit musst du selber schauen, was dem im Weg steht, dass die Wahrheit sich durch dich ausdrücken kann. Gut, und der erste Kommentar von Bela zu der Qualität dieses Mal ist besser als sonst. Es ist schon mal wirklich eine gute Nachricht. Vielen Dank, Bela. Udo, du meinst mit stimmt, dass die Qualität besser ist. Gehe ich mal davon aus. Ja, okay, danke. Was ein wenig schade ist, ist, dass euch die Fragen abhanden gekommen sind. Aber andererseits ist das natürlich ein gutes Zeichen. Wer keine Fragen hat, hat eine gute Zeit mit sich. Und das gönne ich euch natürlich. Bela, du fragst, wenn ich mit mir verbunden bin, also du mit dir, läuft alles viel langsamer ab. Ist das bei dir dann immer so? Nein. Es läuft, wie es läuft. Und ob das jetzt langsamer ist als früher, kann ich nicht wirklich sagen, weil heute ist es so, wie es ist, wie es heute ist. Ja, Maggie, du fragst, ob ich etwas zum traumlosen Tiefschlaf sagen kann. Ja, das ist zusammen mit den anderen beiden Zuständen von Traum und Wachzustand ganz wichtig zu untersuchen für sich selbst, denn das ist eigentlich der Schlüssel für die Wahrheit oder für den Zugang zur Wahrheit. Denn das, was wir sind, muss ja in allen drei Zuständen existieren, sonst sind wir es nicht. Also das kann ja nicht sein. Und insofern ist ja, während wir im traumlosen Tiefschlaf sind, die Anwesenheit von einer persönlichen Identität weitestgehend reduziert, bis fast auf null. Es ist trotzdem ein Anteil da, der natürlich morgens wieder zu sich selbst erwacht. Aber primär ist da das Gewahrsein. Das Gewahrsein liefert uns ja im Wachzustand alle möglichen Infos, sodass wir überhaupt funktionieren können. Und sodass wir es aus einer Perspektive betrachten können, was passiert, was frei ist von dem, was passiert. Und im traumlosen Tiefschlaf ist das Gewahrsein total präsent, weil es nicht überlagert ist von irgendwelchen Wünschen oder Versuchen, etwas zu interpretieren oder zu bewerten oder für sich zu nutzen. Und es liefert uns die Botschaft, da sind keine Träume und da ist eigentlich sozusagen nichts. Also aus der Perspektive von Gewahrsein ist im traumlosen Tiefschlaf nichts. So, und das entspricht natürlich dem, was wir wirklich sind. Da ist ja dann erkenntlich oder erkennbar, dass die persönliche Identität darin überhaupt nicht vorkommt und dass tatsächlich auch eigentlich nicht wirklich was passiert, zumindest nichts, was wir mit unserer langsamen Wahrnehmung nachvollziehen können. Natürlich passiert da jede Menge, nämlich diese wahre Identität von uns hat eine permanente, hochfrequente Ausstrahlung. So, das ist alles. Das ist alles, was wir von dieser Qualität als etwas definieren können. Alles andere ist negativ auszudrücken im Sinne von, es ist nicht vergänglich, es ist nicht entstanden, es ist nicht geteilt und so weiter und so weiter. Und verändert sich nicht. So, also, das heißt, dieser traumlose Tiefschlaf gibt uns den Hinweis darauf, wie es für uns als optimale Qualität im Wachzustand aussehen könnte oder sollte, nämlich, dass die persönliche Identität überhaupt nicht existiert, also vollkommen aufgelöst ist, beziehungsweise erkannt ist, dass es die eigentlich gar nicht in Wirklichkeit gibt. So, also das ist der Hinweis des traumlosen Tiefschlafs. Und die beiden anderen Zustände sind Träume, denn sowohl im Wachzustand träumen wir ja, dass wir jemand sind, der wir nicht sind, wie auch im Traumzustand wir alles Mögliche an Universen zu uns zusammenträumen, was der Realität ja auch nicht entspricht, weil es die Eigenschaften einer Illusion hat, nämlich das sich ständig Veränderns, des Auftauchens, Abtauchens, Abtauchens und so weiter. Okay, soweit dies erstmal. Oder du fragst, warum ist es so viel leichter, bei mir zu sein im Satsang? Naja, weil du da nicht derjenige bist, der als persönliche Illusion eingreifen kann, sondern diese Qualität wird in deinem Energiefeld durch unsere Anwesenheit hier so weit reduziert, dass du für dich sehen kannst, du kannst mehr in der Stille verweilen, ohne dass da irgendwelche Irritationen auftauchen. Beziehungsweise selbst wenn sie auftauchen, kannst du mehr damit sein. Das ist so, wenn das Energiefeld es möglich macht, dann bist du mehr bei dir. Wenn viele Menschen sich ihrer wahren Identität widmen, also Zugang haben zur Stille und mit dir meditieren, wird das auch ähnlich sein wie hier. Nur hier ist es noch ein bisschen leichter. So, die Hieroglyphen sind wieder da. Kann es sein, dass Narzissmus, der Name für die Krankheit ist, wenn man nicht zu sich gefunden hat? Nein, das ist nur eine Möglichkeit, damit klarzukommen, dass man sich nicht kennt. Die eine ist, narzisstisch zu sein und selbstverliebt und zu versuchen, sich seinen Wert zu beweisen, durch was auch immer. Und die andere Geschichte ist natürlich die, frustriert zu sein und sich als Opfer zu fühlen und unwert zu fühlen. Also es ist nicht die einzige Qualität von Krankheit, die daraus entstehen kann, dass man nicht sich selbst wirklich kennt. Aber es ist gut, das so zu definieren, dass es eigentlich eine Krankheit ist, wenn man nicht weiß, wer man ist. So, Supriya, du fragst, lieber Muni, kann ich im Tiefschlaf auf die andere Ebene, eine andere Ebene des Universums kommen? Das Wichtige ist, Supriya, dass du schon auf dieser sogenannten anderen Ebene ist. Das heißt, du musst nirgendwo hinkommen, nur sehen, dass du da schon bist. Und das Beispiel von Tiefschlaf besagt ja auch, dass wir das im Wachzustand für uns erfahren können, dass wir eben eigentlich nicht in dieser Welt hier existieren, sondern immer jenseits davon sind. Also nicht wirklich inkarniert und eigentlich tatsächlich das, was nicht vergehen kann, sind. So, und im Tiefschlaf kommst du ja nirgendwo hin, weil du dich ja nicht kennst im Tiefschlaf. Also du hast ja von dir selbst, so wie du dich jetzt im Wachzustand wahrnimmst, überhaupt keine Ahnung, weil die persönliche Identität da ja sozusagen schläft. Damit weist ja der Tiefschlaf darauf hin, dass man diesen Zugang hat prinzipiell und dass man den auch braucht, um die Erlebnisse, die Erfahrungen auf der weltlichen Ebene besser verkraften zu können und natürlich den Körper damit zu unterstützen, dass der natürlich funktional ist oder am Leben bleibt. Denn wenn du etliche, brauchst du gar nicht so viele Nächte nicht schläfst, wirst du irgendwann mal sterben. Also das heißt, wir tanken im Tiefschlaf auf. Und da ist es gut, wenn wir da nicht im Weg sind. Das ist, was der Tiefschlaf uns symbolisiert. Wir sind da der Erholung und der Qualität und auch der Glückseligkeit nicht im Weg, während wir das im Wachzustand sind. Okay, Maggie, du sagst danke. Gibt es dann einen Unterschied in den Illusionen? Menschen, die zum Beispiel andere Wesen channeln, erleben dies doch als real. Ist das eine gleichwertige Illusion, wenn es überhaupt eine Wertigkeit gibt, was ja eigentlich nicht der Fall ist? Nun, Illusion ist Illusion. Ob es jetzt eine gleichwertige ist, also eine intensivere Qualität von Illusion oder weniger intensiv, das spielt eigentlich keine Rolle. Das, was mich ist, ist nicht. So, und natürlich kann man sagen, es gibt eine potenzierte Illusion im Sinne von, dass man innerhalb dieser Illusion Filme betrachtet, ist in eine weitere Illusion zu gehen, in denen dann auch wiederum Illusionen auftauchen können, innerhalb eines Filmes beispielsweise. Und wenn man andere Wesen channelt, ist das ebenso, dass man sich einbildet, dass da jemand ist, zu dem man einen Kontakt hat und den man dann channeln kann. Tatsächlich channelt man immer nur sich selbst. Also all die Channels geben vor, dass sie in Kontakt mit jemand anderem sind, aber sie selber haben Zugang zu der Qualität, die dann durch sie hindurch spricht. Also da ist niemand nach diesem Leben hier als Kanal präsent oder als ein Jesus oder ein Buddha oder ein Ramana oder wer auch immer sonst noch gewünscht ist, steht nicht zur Verfügung. Tut mir leid, es zu sagen, aber es steht niemand zur Verfügung. Also das ist eine Überhöhung von sich selbst, so sehe ich das. Also dass man sich für so wichtig hält, dass man Zugang hat zu natürlich immer nur besonderen Wesen und deren Teachings dann natürlich nur durch diesen Kanal kommen. Und da sehe ich ziemlich schwarz drin, dass das auch so ist, beziehungsweise weiß, dass es nicht so ist. Harald Herr, du sagst, wenn ich als Friseur an Kunden arbeite, treten immer wieder Schwindelattacken auf, die mich sehr belasten und Ängste auslösen. Ich übe mich immer wieder in Hingabe. Was meinst du dazu? Ja, es ist natürlich schwer, das jetzt hier aus der Ferne zu diagnostizieren. Aber natürlich kann sein, dass Schwindel in dir auftritt, wenn du nicht geerdet bist. Und kannst du dazu Ja sagen, dass du geerdet bist, also bei dir bist, im Körper bist und nicht nur in den Gedanken? Denn bist du vor allem im mentalen Bereich aktiv, dann kann das passieren, dass dir schwindlig wird, also du dann sozusagen keine Wurzeln auf der Erde hast und dich schnell irgendwas umhaut. Außerdem ist es so, dass wenn das nicht der Fall ist oder auch, Schwindel immer auch bedeutet, dass man sich selber beschwindelt. Also dann würde das Thema bei dir greifen, du bist dir nicht treu, bist deiner Wahrheit nicht treu. Und jetzt warte ich dann auf deine Antwort dazu. Die Hieroglyphen. Glaubst du, es gab mal eine Zeit, wo jeder wusste, was er ist? Nein, sicher nicht. Ganz sicher nicht, aber es gab sicher mal eine Zeit, wo wir nicht in dieser, also als Menschheit nicht in dieser extremen Form von Ablenkung existiert haben, sondern wo man mehr mit der Natur in Verbindung war und mehr natürlich hat leben können. Aber das bedeutet noch nicht, dass man weiß, wer man ist. Okay, Maggie. Daher die Frage. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, sagst du, ganz anzunehmen, dass es keine geistige Welt gibt. Beispielsweise tröstet mich die Vorstellung, dass meine Eltern, die beide bereits verstorben sind, nun dort sind. Aber ist nicht auch die Vorstellung ein Trost oder das Wissen ein Trost, dass da anschließend nach dem Tod nichts oder niemand mehr ist, der darunter leiden könnte, dass er nicht mehr ist, beispielsweise? Also keine Ahnung mehr davon hat, was ja doch Menschen oft denken, was ist denn, wenn ich tot bin anschließend, was ist dann mit mir, was ist dann mit der Welt und so weiter. Aber das ist alles dann nicht mehr von Belang. Ich will dich nicht davon abhalten, daran zu glauben, wenn du das gerne machst oder brauchst, um getröstet zu sein, aber Es entspricht nicht wirklich der Realität. Wichtig ist, dass du mit deinen Eltern in Frieden kommst, also mit deren Abwesenheit, sodass du dich so weit von ihnen löst, dass du dein eigenes Leben leben kannst. Und das kannst du natürlich auch erst dann, wenn du deine Eltern bis zu einem gewissen Grad ehrst und akzeptierst und nicht ständig bewertest bzw. ablehnst, was du ja scheinbar nicht tust. Aber wenn ich das so höre, dann drängt sich mir auf zu sagen, dass du da noch einiges an Sehnsüchten bezüglich deiner Eltern hast, die sich in deinem Leben bislang nicht erfüllt haben. Und die wirst du dann wahrscheinlich versuchen, mit anderen zu erfüllen, beziehungsweise andere sollen das für dich möglicherweise leisten. Aber schau mal, ob das wahr ist. Okay, Harald, du sagst jetzt was zu den Schwindelgeschichten. Ja, es ist so, dass schon die Gedanken die Angst auslösen und dann geht es los mit dem Schwindel. Also immer mehr geerdet bleiben heißt, bewusst den Körper zu spüren. Ja, das heißt das, ihn zu spüren. Vielleicht genügt es dann schon. Was in jedem Fall passiert, ist dann, dass die Energie nicht mehr nur im Kopf ist, sondern im gesamten Körper und damit dann auch im Herzen, sodass du dann vielleicht aus der Fülle der Gedanken ein Stück weit mehr rauskommst. Und ja, als Ergänzung dazu kannst du natürlich dir vorstellen, dass sich deine Energie in der Erde verwurzelt und du das vielleicht auch bewusst als Gefühl nachvollziehen kannst, dass du jetzt mehr Schwere im Körper hast, die dir mehr Halt gibt. So, und das ist natürlich das eine. Und wenn es sehr leicht ist, bei dir Angst auszulösen, dann heißt es, du bist eben ziemlich in Angst. Und dann wäre es gut, dich damit auseinanderzusetzen, was es ist, was dir Angst macht und zu versuchen, nicht der Angst zu entkommen, indem da viel gedacht wird oder irgendwelche Tätigkeiten als Kompensation bezüglich der Angst in Gang gesetzt werden, sondern dass du dann bei dir bleibst und mit der Angst bist. Udo, du sagst, habe immer noch Albträume von meinem Vater. Bin 66, sollte ich daran irgendwie arbeiten? Naja, wenn ich ständig Albträume hätte, dann würde ich schon mal hinschauen, was das Thema ist, was du mit deinem Vater hast, denn das ist ja im Grunde genommen dein Thema. Und es geht dabei nur darum, dass dein Vater etwas in dir symbolisiert oder dir vermittelt hat, was in dir oder mit dir ist und was es anzuschauen gilt. Naja, dann fragst du, wenn ja, wie? Du solltest schauen, wie die Beziehung von dir zu deinem Vater war und ob es da Vorwürfe gibt oder Defizite gibt und schauen, dass du die auch auf dich anwenden wirst, beziehungsweise, dass, wenn es Vorwürfe gegeben hat, dass auch welche sind, die du dir selber machst, beziehungsweise, dass du im Prinzip nicht anders bist als dein Vater und du das noch nicht so richtig verarbeitet bekommst. Und das wäre schon ganz gut, dein Leben zu leben, ohne dass dein Vater immer wieder in deinem Leben auftaucht. Denn wie schon vorhin gesagt, ist es wichtig, sich von seinen Eltern zu lösen, denn sonst wird man nicht wirklich erwachsen. Wenn man immer noch in einer Not ist den Eltern gegenüber oder in Vorwürfen den Eltern gegenüber, dann ist das kein gutes Leben. Dann ist man nach wie vor noch in der Kindrolle. 66 ist noch kein Alter, finde ich. Es sei denn, du hast vor, nicht mehr lange zu leben, dann macht es nicht viel Sinn, dann macht dir noch eine gute Zeit, aber du wirst auch dann Albträume haben. Also lustig ist das nicht. Insofern nicht aufgeben, sondern dir das anschauen, damit du davor Ruhe hast und endlich ein erfülltes Leben führen kannst. Katharina, du sagst, kannst du etwas über die Liebe sagen? Mich treibt so die Frage, was ist Liebe wirklich? Ist es einfach nur in voller Präsenz sein zu allem, was ist? Das in jedem Fall, total wach zu sein und keine Unterschiede zu machen bezüglich dessen, was sich zeigt, ist Liebe. Also damit sind wir schon bei dem Punkt, der Liebe am besten beschreibt, nichts anders haben zu wollen, als es ist. Das bedeutet am besten, dass du überhaupt erst weißt, was für dich Liebe ist, wenn du dich so sein lässt, wie du bist. Und das ist in der Regel schwer, solange man durch die Brille der Persönlichkeit schaut, sieht es ja so aus, als wäre man nicht perfekt. Was aber nicht stimmt. Also die Liebe sagt uns quasi, du bist perfekt. Du nimmst, was persönliche Beziehungen angeht, deinen Partner so, wie er ist oder sie ist. Und Liebe ist nicht etwas, was von zu wandert, also von einem Subjekt zu einem Objekt wandert oder von einem Subjekt zu einem Subjekt wandert. Das ist die Ununterschiedenheit von unserer wahren Identität. Das ist ein anderer Name dafür und der heißt Liebe. Alles andere, was so aussieht, als gäbe es auf der einen Seite ein Subjekt, also jemand, der zu einem anderen Subjekt, also auch zu einem sogenannten jemand in Kontakt tritt, als das nenne ich Zuneigung. Das bedeutet aber, dass man dann in der Art und Weise, dass man sich verschieden als die anderen betrachtet, versucht Einfluss zu nehmen auf die anderen. Und wir nennen das Zuneigung, aber es ist eigentlich Einfluss, indem man eben den anderen oder die andere gern so hätte, wie man sie sich vorstellt oder wünscht, sodass man dann dazu sagt, ich liebe dich oder kann dich lieben. Das ist aber dann wie ein Geschäft, indem man dann praktisch sagt, so, wenn du so bist, wie ich dich mir vorstelle oder dass du das so machst, wie ich das wünsche, dann empfinde ich Liebe für dich. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist Zuneigung. Also man ist dann jemandem zugeneigt. Das heißt auch, man ist dann als derjenige, der das von dem anderen verlangt, dem anderen zugeneigt. Das heißt auch nicht bei sich. Ich sehe das immer so als Bild, so, dass eine wirkliche Neigung passiert. Gut, soweit zur Liebe. Maggie, der frühe Tod meiner Mutter hat mich vor vielen Jahren auf die Suche geschickt. Ich dachte mir schon sowas. Also nicht das genau, sondern dass da noch etwas unerledigt ist. Aber ich kann dem schon etwas abgewinnen, dass am Ende niemand da ist, der sehnsüchtig in die eine oder andere Richtung, Ja, natürlich ist es so, dass dieses Defizit in dir noch wirkt. So sieht's aus. Und du musst schauen, dass du nicht anstelle deiner Mutter, die du möglicherweise eigentlich suchst, jetzt dich der Wahrheit widmest, die dir dann das geben soll, was deine Mutter dir nicht geben konnte. Und tatsächlich ist das auch ein Stück weit so, denn sind wir in Kontakt zu dem, was wir wirklich sind? Bist du ja nicht in einem Defizit und versuchst nicht, das, was in dir eigentlich ist, von außen oder von jemand zu bekommen. Und das ist dieser Switch, der in dir passieren muss, dass du dich von deiner Mutter löst und der Not, in der du warst und der Idee, die damit zusammenhängt, dass dich jemand, der weiblich ist, immer wieder verlassen wird. Beziehungsweise heißt das eigentlich ein Stück weit, wenn ich das so übersetzen darf jetzt, dass du dich ein Stück weit verlassen hast. Und wenn jemand so etwas erlebt, heißt das im Klartext in Bezug auf Verlassen, dass man selber diesen Kontakt auch nicht will. Nicht bewusst, sondern unbewusst. Also unbewusst ein Nein ist zu der Qualität, die deine Mutter für dich repräsentiert. Und das heißt, du wirst in dir sicher Anteile haben, die deine Mutter auch hatte, die du ablehnst. Das ist einfach mal eine Hypothese in den Raum geworfen. So, und du hast aber auch jetzt gesagt, du kannst dem schon etwas abgewinnen, dass am Ende niemand da ist, der sehnsüchtig in die andere, eine oder andere Richtung schaut. Ja, das ist wichtig, das zu sehen, dass wir uns als das erkennen müssen, was wir wirklich sind. Und welchen Unterschied gibt es dann zwischen dir und deinen Eltern oder auch irgendjemand anderem? Das taucht darin ja nicht auf. Also das ist die ultimative Heilung natürlich auch. Dafür, dass man sich von jemand getrennt fühlt. Und das ist natürlich, da ist natürlich der Tod als Qualität eine Überhöhung dieser Angst vor Trennung, beziehungsweise ist schwer, die zu überwinden. Und zu sehen, dass es die gar nicht gibt, diese Trennung, dass das, was man denkt zu sein, man nicht ist, sondern das ist, was die Wirklichkeit ist, gibt einen vollkommen anderen Blickwinkel auf das Leben und auf Zusammengehörigkeit, auf Liebe, auf Verlust und so weiter. In all dem oder in dem, was du bist, ist das alles nicht existent. Und das ist die Heilung davon. So. So, Priya, du sagst jetzt, ich weiß nicht, ob das in den Chat passt. Es passiert viel Positives mit Menschen. Wie kann ich dem Universum danken? Na, einfach so, dass du dankbar bist. Das genügt, weil du bist ja selbst das Universum. Es ist ja nicht von dir irgendwie getrennt, so wie andere Menschen auch nicht von dir getrennt sind. Eigentlich nichts von uns getrennt ist. Also einfach dankbar zu sein, kommt im Universum an. Also auch bei dir. Und Maggie, du sagst letztendlich, kann einem da schon eine große Last von den Schultern fallen. Ja, wenn die Lösung von den Defiziten, die offensichtlich in deinem Leben eine große Rolle gespielt haben, passiert, dann ist es eine Erleichterung. In jedem Fall. So, hallo Ramona, Bianca. Du sagst, aus höchster Sicht ist mein Thema unrelevant. Na, ist jedes Thema dann unrelevant. Also alle Themen, die da sind, sind immer nur aus der nicht höchsten Sicht. Und du sagst weiter, trotzdem als Mensch habe ich eine Frage. Wie kann das anders sein? Nur der Mensch hat eine Frage. Kannst du dir erklären, warum ich mich in keinster Weise binden will? Jede Regelmäßigkeit löst in mir das Bedürfnis aus, mich befreien zu wollen. Ja, kann sein, dass in dir diese Gewissheit ist, du bist dir selbst genug und willst dein Leben leben und willst dir nicht irgendeine Form von Idee eines anderen Lebens aufdrücken lassen. Das könnte sein. Ich muss ja hier raten, wir haben ja nicht so viel Zeit, um in die Details zu gehen und genauer zu schauen. Also ist hier ein mehr oder weniger auch ein Ratespiel von Möglichkeiten, die in mir auftauchen. So, und kann natürlich sein, dass du Angst davor hast, dich auf eine Bindung einzulassen. Und dann müsste man da genauer hinschauen, weil das ist dann nicht aus der Qualität heraus, dass du es schätzt, alleine für dich sein zu können, sondern dass du dich davor drückst, weil es für dich ein Problem wäre, dich einzulassen. Aber dass auf der anderen Seite möglicherweise eine tiefe Sehnsucht in dir ist oder sein kann und was nicht widersprüchlich ist, obwohl es widersprüchlich ist, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das auch so ist. Das ist, was jetzt gerade so auftaucht. Tommy. Die Welt, wie sie sich zeigt, ist Illusion. Maya. Ein Traum der Trennung. Ein Taschenspielertrick des Ego. Ein Denkfehler des nicht des einen, nicht kleinen Geistes, der wir letztlich sind, korrekt? Hui. Also einverstanden, die Welt, wie sie sich zeigt oder überhaupt als das, was sie ist, ist eine Illusion. Die Welt an sich, nicht nur wie sie sich zeigt, sondern hast du aber vielleicht auch so gemeint, ist Illusion und Maya. Maya heißt, es ist das, was nicht ist. Also müssen wir sagen, nach dieser Aussage, die Welt ist nicht. Während nur das, was du bist, die Wahrheit ist. So, jetzt geht's weiter. Ein Traum der Trennung, ein Taschenspielertrick des Egos. Das ist nicht wirklich so, weil wir gehen ja davon aus, dass ein Ego bestimmte Intentionen verfolgt und von sich aus etwas will oder nicht will, etwas anstrebt oder etwas verweigert, beispielsweise. Ein Ego ist nur eine im Feld oder in der Qualität des Interpretierens eine Existenz, die nicht wirklich ist, genauso wie die gesamte Welt, ist das symbolisch dafür, für etwas, was nicht ist. Also ein Ego gibt es nicht wirklich, sondern das ist eine Idee, dass man bestimmte Reaktionen als ein Ego bezeichnet, die das sozusagen im Körper residiert. Tatsächlich sind das alles nur Mechanismen, die passieren. Und später werden sie dann interpretiert, das ist richtig. Dann erscheint es so, als gäbe es ein Ego, aber es gibt es nicht. So, und dann sagst du, ein Denkfehler des kleinen, des nicht gar kleinen abgespaltenen Geistes. Es ist nicht wirklich ein Denkfehler, sondern es ist einfach eine Schlussfolgerung, die passiert, die zwangsläufig passiert, die in jedem so abläuft, der hier als menschliches Individuum in diesem Universum auftaucht. Kein sogenannter Geist, oder das wäre ja in dem Fall dasselbe wie Ego. kann wirklich denken, sondern ist, wie gesagt, ein Mechanismus. Also ist es kein Denkfehler, aber es ist eine falsche Sichtweise, die automatisch passiert und die nicht irgendjemand hat. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil es klingt immer so, wenn wir dann von dem Ego sprechen, das ist etwas, was es wirklich gibt. Es gibt es nicht. Und das wird spätestens erkannt, wenn du weißt, wer du bist, dass das gar nicht existiert. Aber eine gute Form, das für sich selbst zu wissen, ist zu schauen, wo ist denn dieses Ich? Also wirklich eine Untersuchung zu beginnen, in dir selbst zu schauen, wo ist dieses Ich? Gut, ja, mehr taucht dazu nicht auf. Christopher, du fragst, was ist für dich das Wichtigste in deinem Sein? Also du meinst da mich. Das ergibt sich immer von ganz alleine, da sind jetzt keine Prioritäten. Da gibt es keine Unterschiede in der Wichtigkeit, auch wenn es manchmal so aussieht, weil dann das, was jetzt ansteht, als nächstes erledigt werden muss oder Satsang sein wird oder Meditation sein wird oder was auch immer. Also das Leben unterscheidet sich in der Form vielleicht von anderen, dass einfach das ist, was ist und dass das okay ist. Und dann heben sich die Unterschiede auf, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Tommy, du sagst, ich spüre, du meinst dasselbe, wie ich es meine. Danke. Ja, schön. Ja, du weißt darauf hin, Worte. Worte, Worte. Anne, hallo. Ich habe auch ein Thema mit Bindung. Habe meine Mutter sehr früh verloren und mein Vater war auch nicht verfügbar. Stiefmutter, Halbgeschwister, Misshandlung und so weiter. Das hat eine tiefe Unsicherheit in mir hervorgerufen. Das glaube ich. Einerseits sehne ich mich nach Nähe und fühle mich oft allein. Andererseits ziehe ich mich schnell wieder zurück. Genau, das ist das, was ich ja eben auch als Kommentar zu Maggie davor gesagt habe. Das ergibt sich eigentlich auch daraus, dass man selber einen Anteil hat, der symbolisch auch dieses Verlassensein schon beinhaltet. So, andererseits ziehe ich mich schnell wieder zurück, sagst du, sobald etwas Vertrautheit mit anderen Menschen ansteht. Das ist ein Dilemma für mich, da ich im empfundenen Alleinsein auch mit schwächerem Selbstwert zu kämpfen habe. Natürlich, wie komme ich in die Annahme meines fundamentalen Alleinseins, damit ich nicht mehr so darunter leide? Ja, du hast den Verlust deiner Eltern noch nicht wirklich für dich verarbeitet und deswegen ist es so, dass du dich ja mit ihnen ein Stück weit vertraut gefühlt hast, weil sie natürlich deinem Energiefeld am ehesten entsprechen. Und deswegen ist es so, wenn du Menschen triffst, mit denen Vertrautheit ist, dann ist sofort die Angst wieder da, dass sie dass du dich zurückziehst, weil du nicht in dieser Enttäuschung sein willst, wieder verlassen zu werden. Und das ist ganz wichtig, zu riskieren, wieder verlassen zu werden. Und wie gesagt, vorhin schon mal erwähnt, Das Verlassenwerden im Außen symbolisiert immer auch, dass du nicht bei dir bist, du nicht bei dir sein kannst. Das sagst du ja auch, indem du sagst, du hast mit Alleinsein zu kämpfen, denn im Grunde genommen ist Alleinsein die optimale Qualität für uns selbst, in der wir wirklich mit unserem wahren eigenen Energiefeld sein können, ohne dass andere das in irgendeiner Form beeinflussen können oder trüben können, natürlich auch prinzipiell aufhellen können. Das muss natürlich auch gesagt werden. So, wie kommst du in die Annahme deines fundamentalen Alleinseins? Das kann ich dir nur in der Weise beantworten, wie ich eigentlich fast alle Fragen beantworten könnte, indem ich sage, das Allheilmittel für alles ist, sich selbst zu kennen. Also ist das so, dass du dich so empfindest, getrennt und die Menschen sozusagen ablehnst und sie gleichzeitig willst, bist du im Konflikt, in deinem inneren Konflikt mit dir selbst und auch mit deiner wahren Identität. Und es ist wichtig, in Kontakt damit zu sein und darin dann zu sehen, dass es diese Unterschiede nicht gibt und dass es auch für dich als Mensch dann leichter sein wird, dich auf ein Meeting oder eine Bindung, muss ja nicht unbedingt eine Bindung sein, aber ein Zusammensein in guter Form, ohne dass du das Gefühl hast, du kannst es nicht ertragen, stattfinden kann. So, aber ich finde das wichtig, dass du dir das anschaust, auf welche Weise auch immer, und dir vielleicht auch jemanden nimmst, der das mit dir auf der persönlichen Ebene anschaut. Maggie, du sagst, aber kannst du dann noch einmal etwas zu den Nahtoderfahrungen sagen, von denen sehr viele Menschen erzählen? Also dass sie beispielsweise Licht sehen oder Jesus. Maggie, du willst es wirklich heute wissen. Ich will ja nicht gemein zu dir sein, aber ich kann das nur, was ich vorhin zum Channel gesagt habe, ergänzen. Das sind alles Interpretationen von Menschen, denn Nahtod ist kein Tod. Das heißt also, man lebt noch und in dieser Qualität tauchen dann unter Stress oder auch unter Entspannung von Narkose möglicherweise alle möglichen Anteile auf von dir selbst. Das heißt, du projizierst diese Visionen, die du hast, beziehungsweise Menschen, die davon sprechen. Es ist auch nicht wirklich wertvoll, weil es ist nicht so, dass Jesus da sein wird, dich abzuholen. Er hat andere Sachen zu tun. Der muss sich erstmal von der menschlichen Existenz und dem Langen am Kreuz sein erholen. Also der hat selbst mit sich zu tun. Keine Sorge. Nein, es ist natürlich so, dass da niemand ist in der Region, die jenseits des Todes scheinbar als das Land des Todes und der Wiedervereinigung von Familien und so weiter und der Begegnung von aufgestiegenen Meistern dann nur noch ist. Und hier leben wir in der Hölle. Nein, also die Hölle und der Himmel sind alle hier auf dieser Erde und hängen damit zusammen, wie sehr du bei dir sein kannst oder auch nicht. Ja, sehr gerne, Anna-Sophia. Ja, wir können die fraglose Zeit ein wenig damit überbrücken, dass wir einfach uns unserer wahren Identität öffnen. Einfach eine Weile ganz bewusst in Stille beziehungsweise in dem, was wir sind, als das, was wir sind, verweilen. Ja, Maggie, du sagst jetzt, ich nehme das nicht böse, das habe ich auch nicht so empfunden, sonst hätten wir jetzt diesen Austausch nicht in dieser Qualität. Du hättest dich dann schon darüber beschwert, was ich sage. Es sind wohl Konzepte, sagst du, die entlarvt werden dürfen, als Versuche, den scheinbaren Verlust von Menschen zu kompensieren. Ja, sehr gut gesagt. Vor allem schau du selber, ob es dich gibt, ob es, weißt du, wenn du etwas bist, was eine Funktion ist und nicht aus dir selbst heraus bestimmst, was passiert. Also keine Einheit, die getrennt ist von anderen menschlichen Einheiten, um das mal so nüchtern zu sagen, existiert. Also wenn kein Ego existiert, was ist es dann, was nach dem Tod noch da sein könnte? Also in welcher Form könnten deine Eltern dann noch da sein, die ja während dieses Lebens hier auch nicht wirklich da waren. Also nicht, dass sie nicht bei sich waren, sondern dass da eben auch in ihnen niemand ist. Und wenn du dich erforschst und schaust, so, wo ist denn das Ego? Existiert das denn? Wo finde ich das denn? Und du findest das nicht, dann müssen wir sagen, was ist es dann, was nach dem Tod noch da sein kann? Was beispielsweise im Tiefschlaf auch schon nicht mehr ist. Also im Tiefschlaf ist schon ein Hinweis darauf, wir hatten ja vorhin das Thema Tiefschlaf, ist auch schon so, dass man ja da sagen kann, da ist ja niemand. Und der Tod geht natürlich noch darüber hinaus. Da ist der kleine Anteil, der von Persönlichkeit im Tiefschlaf noch anwesend ist, überhaupt nicht mehr anwesend. Und das Gewahrsein, was im Tiefschlaf die Hauptrolle spielte, ist auch nicht mehr, weil es von der Form abhängig ist, vom Bewusstsein abhängig ist. Auch das Gewahrsein, was jenseits von Bewusstsein oder als Qualität Bewusstsein durchschauen kann, ist dann, wenn Bewusstsein nicht mehr ist, auch nicht mehr. Damit müssen wir eigentlich sagen, das, was du als Verlust von Menschen bezeichnet hast, findet gar nicht statt, weil es war auch niemand hier. Verstehst du? Weil wenn niemand hier ist, kann der, wenn er dann nicht mehr da ist, klingt jetzt alles ein bisschen schräg, dann auch nicht weg sein oder einen Verlust darstellen. Also das, was nicht ist, mit anderen Worten, kann nicht verloren gehen. Also im Sinne von, da ist niemand in der Form, und anschließend ja auch nicht. Amona, die wahre Bindung ist die Bindung dann zu mir, meinem wahren Selbst, was ich also in Wahrheit bin. Ich bin gerne mit mir selbst. Ja, das ist sehr, sehr gut, sodass du dann nicht zu sehr darunter leiden musst bezüglich den Bindungen. Dann kann es sein, dass es nur ein Restbestand ist deiner Persönlichkeit, der immer wieder auftaucht und eigentlich nicht mehr relevant ist. Du hast es allerdings nicht so dargestellt, aber wer weiß. Und wichtig ist, dass das, was du als Bindung bezeichnest zu dir, ja keine Bindung ist. Es ist ja die Selbstverständlichkeit, das zu sein und das Anerkennen davon. Eine Bindung wäre ja, dass sich zwei unterschiedliche Qualitäten zusammenfügen würden. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt keinen Unterschied von der Form, die du zu sein scheinst, zu der Qualität, die du wirklich bist. Also gibt es da auch keine Bindung, sondern nur die Ungetrenntheit. Hieroglyphen, du sagst, manche sagen, es gibt keine höhere Intelligenz. Wie soll das denn bitte gemeint sein? Na, das musst du die fragen, die das sagen. Wie erklären sie sich das Wunder? Ja, die höhere Intelligenz, die ist ja doch im Bewusstsein. Also Bewusstsein ist eine höhere Intelligenz, denn das, was Bewusstsein ausdrückt, obwohl es auch oft so ist, dass es uns nicht schmeckt, ist natürlich unglaublich in ihrer Qualität, in ihrer subtilen, einfallsreichen Intelligenz. Aber es ist niemand da, der intelligent ist. Deswegen ist der Begriff Intelligenz, den wir ja auf unseren menschlichen Verstand anwenden, ja nicht passend. Lotta, hallo, du sagst, aber Einheit erkenne ich nicht wirklich. Erwarte ich zu viel? Nein, es geht uns hier oder mir zumindest nicht um die Einheit. Einheit würde bedeuten, dass du dich als ungetrennt vom Universum, also von dem, was als Objekte und zwischen den Objekten der Raum ist, nicht getrennt siehst. Das bist du auch prinzipiell nicht, aber du musst dich nicht zwangsläufig als das erkennen, aber es ist gut zu sehen, dass du eigentlich nicht von irgendwas, was auch immer das ist, getrennt bist. Ob das jetzt Objekte sind oder ob das die Qualität ist, die du wirklich bist, was ja kein Objekt ist, spielt aber keine Rolle. Also, wenn der Zeitpunkt gekommen ist für dich oder es ansteht, dann wird sich dir das so enthüllen, dass du dich innerhalb von all dem bist, siehst, was ist und nichts außerhalb davon gibt und sozusagen alles in dir stattfindet. Also du diese weite Fülle Unendlichkeit bist, in der alles existiert. Und das ist so, das ist die Wahrheit. Aber du sagst, ob du zu viel erwartest, das ist wichtig, dich deiner wahren Identität zu widmen. Und die wird dir das schon vermitteln, was es zu vermitteln gibt oder zu erkennen gibt für dich. Musst dir keine Gedanken machen. Schätze das, was du bist, also deine wahre Identität als das Wichtigste und wässere sie immer wieder, dann musst du dir überhaupt über keine Dinge Gedanken machen. Christopher, du fragst, ist die Außenwelt, der Traum, ausnahmslos eine Spiegelung unseres inneren Zustands? Wenn ja, wie erlebst du den Ukraine-Krieg? Geschieht er für dich? Nein, es ist nicht so, dass wir als sogenannte Persönlichkeiten die gesamte Welt, so wie sie ist, kreieren, sondern wir interpretieren sie dementsprechend. Daher leben wir dann, auch wenn es sich immer um die sogenannte selbe Welt handelt, die Welt unterschiedlich. Jeder ist in seinem eigenen inneren Universum unterwegs und projiziert das nach außen, nicht als Realitäten, sodass da du plötzlich dir ein Haus projizierst, was für andere nicht sichtbar ist, so sieht das nicht aus. Aber du interpretierst das, was passiert, eben auf deine Weise. Und so ist das mit allem, auch mit dem Krieg. Natürlich geschieht er, aber für jeden in einer anderen Interpretation davon. So, Anne, diese Dinge sind mehr durch das Studium des Kurs in Wundern und non-dualen Lehren bewusst. Dennoch ist da auf der Körperebene noch diese Schwere. Ja, wir müssen unterscheiden, Anne, zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir wirklich lehren können. Oder beziehungsweise nicht lehren können, sondern leben können. Das ist ein gravierender Unterschied. Es ist gut, sich mit den Lehren zu beschäftigen, aber dann auch zu schauen, inwieweit sind sie für dich anwendbar. Stimmen sie mit dem, was deine Intuition dir sagt, dein Zugang dazu, stimmen sie damit überein? Oder keust du nur irgendetwas wieder, was andere gesagt haben und von dem du dann ausgehst, dass es wahr? Weil vieles von dem, was gesagt wird, ist nicht wahr. Wir können schon beinahe sagen, das meiste, bei dem vielen, was gesagt wird, ist das meiste eigentlich Makulatur. Und du sagst selbst, auf der Körperebene ist für dich diese Schwere. Und das heißt, dass dich diese Themen von Bindung und Trennung doch belasten. Katharina, worüber würdest du gerne einmal sprechen, meinst du mich? Nur hat dich noch niemand danach gefragt. Wenn du mich damit meinst, ja, mich hat noch niemand danach gefragt, worüber ich gerne sprechen würde, aber ich tue das schon die ganze Zeit, über die Wahrheit. Also es gibt nichts Schöneres, als darüber zu sprechen. Natürlich. Das ist also nichts, was sich als ein Wunsch in mir befindet, der noch unerfüllt ist, sondern der erfüllt sich ja die ganze Zeit. Denn ich bin ja oft in Satsang, also genau in dem und als das, was ich lehre und was das Einzige ist, was erfüllt. Aber danke, dass du danach fragst. Schätze ich sehr. Uwe, hallo Uwe. Du hast davon gesprochen, sagst du, dass es Liebe ist, die Realität so anzunehmen, wie sie ist. Hat es eine andere Qualität, dass ich Gewicht verlieren möchte, weil ich Freude am Yoga habe? Das bringe ich nicht so ganz zusammen. Dass du Gewicht verlieren möchtest, weil du Freude am Yoga hast? Oder wir könnten sagen, du hast Freude am Yoga und aufgrund dessen verlierst du Gewicht? Oder machst du Yoga, weil du Gewicht verlieren willst? Es ist nicht verkehrt, wenn man Durst oder Hunger hat, etwas zu trinken oder zu essen. Das gehört dazu. Es ist nicht darunter zu verstehen, dass Liebe ist, zu versteinern, sodass nichts mehr geschieht, weil alles so akzeptiert wird, wie es ist, sondern das Leben läuft weiter so, nur die Widerstände dagegen oder die Begierde nach bestimmten Ausdrucksformen sind nicht mehr in der Weise aktiv, sondern weil diese Liebe ist, die Besorgtsein ausdrückt in uns selbst und dass alles okay ist. Anne, du sagst, und es geht auch nicht darum, dass ich nicht gern mit mir allein bin. Ich erlebe das durchaus auch als beglückend. Ja, dann ist die Frage, inwieweit du dich dem widmest, was als Schwere noch in dir ist. Du hast es ja erwähnt, also scheint es ja doch für dich ein Hindernis für was auch immer darzustellen. Insofern ist es dann gut, dir das zu betrachten. Und das geht ja damit, indem du einfach für dich sagst, ich will das wissen. Ich will wissen, was diese Schwere ist. Und dann aufzuhören, darüber nachzudenken. Denn wenn du es wirklich wissen willst, genügt es, das Signal ans Universum zu geben. Und das liefert dir das schon. Denn du bist ja das Universum. Also lieferst du dir selbst. Und das heißt, du bist dann schon geliefert. Alles ist in dir. Amona, Moni, danke. Ja, genau, es taucht immer die Idee auf, dass ich in Bindung gehen soll zu anderen. Die Wahrheit, wenn ich nachsehe, ist, dass nichts fehlt. Ja, dann ist einfach gut, danach zu leben. Und das sind sicherlich dann alte Gedanken, die da sind und die ja auch im Massenbewusstsein vorhanden sind, dass es darum geht, in seinem Leben einen Partner zu finden und mit dem dann entsprechend zu leben. Das ist für ganz viele eine Energie, die stark zieht und von der dann auch Menschen denken, sie sollten sie unbedingt leben, weil das zum Ideal eines erfüllten Lebens gehört. Und dabei ist jede Bindung zu jemand anderem ein Hindernis. Denn das Freilassen des anderen ist das, was die Hauptrolle spielen sollte. So, Christopher, gerne. Anne, du sagst, ja, das stimmt und das wende ich auch so an. Danke. Ja, du meinst die Äußerung bezüglich dessen, was in der Praxis, was die Praxis eine Rolle spielen muss und du dich danach richtest, das zu leben, was für dich stimmt und nicht, was du irgendwo gehört hast. Das ist das Zentrale. Uwe, oder eben nur gefallen möchte. Ja, das ist natürlich bezüglich deiner Freude und des Gewichtverlierens durch Yoga eine Geschichte, die bedeutet, dass du dich eben nicht als jemand siehst, der so wie er ist, Gefallen erregen kann oder erzeugen kann oder beziehungsweise du dich nicht so akzeptieren kannst. Das wäre wichtig, dich so anzunehmen, wie auch immer du bist und trotzdem es dir in dir gut einzurichten, sodass du dich nicht kritisieren musst. Es ist gar nichts falsch. Gar nichts falsch dran. So, hallo Heide, jetzt eine Frage zum Denken. Lieber Moni, es ist mir nicht klar, woher kommen die Gedanken? Werden wir gedacht? Inwieweit ist das Gehirn beteiligt? Unterliegt es unserem Willen? Woher die Gedanken kommen, kann niemand wissen. Es ist einfach, aber eindeutig, dass zu jedem Menschen bestimmte Gedanken kommen, die dann auch zur Interpretation davon führen, wie man ist und wie man die Welt und so weiter sich selber sieht. Das, was kommt, sind keine Gedanken, denn wir haben ja niemanden. Es gibt nicht wirklich ein Ego. Es ist auch nicht eine Person innerhalb des Körpers aktiv, die denkt, sondern Denken ist überhaupt nicht existent, sondern das, was auftaucht, sind Informationen. Es sind keine Gedanken, denn dafür müssten wir eine Instanz haben, wir müssten jemanden haben, der denkt. Das ist aber nicht der Fall. Finde raus, ob es jemanden in dir gibt, der denkt. Und wenn nicht, dann folge dem Ursprung zu dem Ursprung der Gedanken. Und dann wirst du sehen, da ist nichts und niemand. Und dann kann auch da, wo nichts und niemand ist, das nicht gedacht sein, was da aufgetaucht ist. Also für mich sind das, was Menschen als Gedanken bezeichnen, Informationen über den aktuellen Zustand in uns. Werden wir gedacht von niemandem? Gedanken, sogenannte Gedanken oder Informationen tauchen einfach nur auf. Wie gesagt, in Resonanz zu dem jeweiligen Individuum oder Energiefeld. Inwieweit ist das Gehirn beteiligt? Nun, es verarbeitet die Informationen und es speichert auch die Informationen. Es speichert Informationen aus der Vergangenheit und vermischt sie dann mit dem, was jetzt ist oder in der Zukunft sein soll. Das Gehirn ist in jedem Fall dran beteiligt. Und unterliegt es unserem Willen? Das haben wir, glaube ich, jetzt schon beantwortet. Nein, es gibt diesen Willen nicht, weil es muss jemanden geben, damit ein Wille sein kann, der diesen Willen hat. Den finden wir aber nicht, wenn wir danach suchen. Also suche du danach, ob es jemanden gibt, der denkt oder einen freien Willen hat. Und um einen freien Willen zu haben, muss man dann auch denken können. Also haben wir das alles jeweils nicht. Haben wir auch niemanden, der da ist, oder haben wir niemanden, der da ist? Haben wir auch den Willen, den Freien nicht und auch nicht die Gedanken? So, da stehen wir dann jetzt ohne da, Heide, oder? Alles passiert einfach nur. Das, was wir als Gedanken bezeichnen, taucht auf. Es wird gesagt, es ist nicht deines und du bestimmst es nicht. Hieroglyphen, wie erklären Sie sich übersinnliche Fähigkeiten? Haben Sie welche? Es gibt nicht wirklich übersinnliche Fähigkeiten. Es gibt Qualitäten, die jeder im Prinzip hat, nur schlafen sie bei den meisten und bei vielen anderen oder bei wenigen anderen, so gesagt, sind sie aktiv. Das gehört ganz normal dazu, dass man Zugang hat zu dem, wie sich andere fühlen können, dass man das entsprechend interpretieren kann, Zugang hat zu Informationen, die sich als Informationen in anderen Menschen befinden, dass man telepathisch in Kontakt sein kann über Distanzen und all das. Das ist alles nicht wirklich relevant. Und die Frage, ob ich welche habe, wie gesagt, jeder hat die. Und ich habe kein Interesse dran, irgendwelche Siddhis, so heißen die ja, die übersinnlichen Fähigkeiten sogenannten, zu haben, weil die einfach eine Ablenkung sind und nicht wirklich was mit der Wahrheit zu tun haben. Die binden den, der glaubt, dass er sie hat, an das, was er glaubt, was er hat. Und damit stärkt das eine Ich-Identität. Und das ist nicht wirklich hilfreich. Elisabeth, Moni, habe eine Frage, hatte jahrelang einen guten Freund. 2 Tage vor seinem Tod, er war im Altersheim, habe ich ihn besucht, wo ich dann bemerkte, dass er aufgewacht ist. Hat es einen Vorteil beim Sterben? Ja, natürlich, wenn kein Widerstand mehr ist gegen Sterben, ist das eine Freude zu sterben. Hieroglyphen, cool, also nichts Besonderes, liegt in der Natur, gefällt mir, stimmt. Ja, es ist nichts Besonderes. Das ist das Besondere, dass es eigentlich nicht besonders ist. Natürlich ist es. Es geschieht einfach ein natürlicher Zugang zu allem, wenn man mehr bei sich ist, beziehungsweise wenn sich die persönliche Identität reduziert, dann geschieht einfach diese Öffnung im System und man ist feinfühliger und hat mehr Zugang zu diesen Dingen ganz automatisch. Christopher, du willst mich gerne in den Krieg mit reinziehen. Kannst du trotzdem, sagst du, nochmal sagen, wie du den Ukraine-Krieg erlebst? Bei mir lösen die Infos, die ich darüber bekomme, manchmal Angst aus. Hast du noch Angst? Nein, das nicht. Trotzdem ist es nicht angenehm. Es ist nicht angenehm, wo auch immer Krieg stattfindet. Ich weiß nicht, warum dieser Krieg jetzt besonders hervorgehoben wird, denn überall anders brennt es ja auch lichterloh auf diesem Planeten. Aber es ist grausam. Jeder Krieg ist grausam. Das heißt ja, es will jemand etwas kriegen, was der andere nicht hergeben will. Und ob das jetzt gerecht ist oder ungerecht ist, spielt eigentlich keine Rolle. Aber die Maßnahme, Menschen zu töten, ist absolutes Grauen. Aber deswegen ist in mir keine Angst. Nur es wäre natürlich trotzdem nicht schön, wenn sich das noch weiter ausweiten würde. Das ist schon auch eine Befürchtung, aber Angst habe ich nicht. Oder ein mögliches Szenario wünsche ich uns und auch niemand anderen. Wichtig ist, dass die Menschen mit sich selbst und mit ihren Tendenzen in Frieden kommen. Denn Krieg gibt es nur, wenn die Menschen ihren Krieg in sich selbst nicht erlöst haben. Und dann muss es im Außen eine solche Auseinandersetzung geben. Das heißt, in einer Auseinandersetzung von zwei Ländern, die so gegeneinander mit Waffen vorgehen, heißt, dass sich da alte Konflikte neu zeigen, also wieder aufgewacht sind, weil sie nicht erlöst wurden. Und das bedeutet für uns, dass es wichtig ist oder wie wichtig es ist, die eigenen Konflikte zu erlösen, um diesen kriegerischen Aktivitäten keine Basis zu bilden, also ihnen keine Nahrung zu geben. Das ist, was wir tun, wenn wir ignorant sind und unsere Energien unterdrücken, vor allem die von Wut, aber auch die von Gier und Habgier und Missgunst. Und sich selbst als nicht vollständig zu sehen, immer im Defizit, bedeutet, dass man einen Hang dazu hat, das im Außen in irgendeiner Form auszuagieren. Katharina, ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist, wie alle anderen natürlich auch. Heide, du sagst, ich frage deshalb, weshalb, weiß ich im Moment nicht, weil ein im Kurs in Wundern sehr stark Bezug auf die Gedanken genommen wird. Ich weiß nicht, ob Ekiv hierher gehört, das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob... Ach, ein Kurs in Wundern. Ei, ja, ja, hier gehört. Nicht wirklich, weil wir uns hier wirklich mit der Realität auseinandersetzen und nicht mit einer Wunschvorstellung oder dem Versuch, sich durch Wünsche in irgendeiner Form einer Idee von sich selbst anzugleichen. Das eigentlich nicht. Weißt du, aus meiner Sicht, Heide, die Gedanken sind eine Folge von Energie, die in uns ist. Und deswegen sagte ich ja vorhin auch, dass entsprechende Gedanken bzw. Informationen in uns auftauchen, weil wir eine bestimmte Resonanz dazu haben, weil die bestimmten Interpretationen von uns entsprechen. Und diese tauchen immer wieder auf. Aber was sie auftauchen lässt, ist natürlich die Energie, die, bevor überhaupt Denken in unserem Leben angefangen hat, schon eine Richtung vorgegeben hat, wie wir das Leben interpretieren. Und sogenannte Gedanken sind ja aus meiner Sicht Informationen, also eine Interpretation von dem, was ist. Und ist die Energie dafür nicht da, die zu generieren, sind auch keine Gedanken da. Und unsere wahre Identität ist, gedankenfrei zu sein. Und das ist als menschliche Form, als menschlicher Ausdruck, möglich zu leben, für sich zu erkennen und auch zu leben. Und das ist das Entscheidende. Es ist also wichtig, mehr Abstand von den Gedanken zu nehmen, weil sie nicht wirklich einen Einfluss haben auf das, was ist. Den Einfluss hat die Energie. Gibt es keine Gedanken bezüglich Konflikten? Na, gibt es andersrum. Gibt es keine Energie für Konflikte? Dann gibt es auch keine Gedanken, selbst wenn Gedanken da wären, das auszuführen oder auszudrücken, ist die Energie dann dafür nicht da. Also ist keine Energie da, könnten theoretisch, in der Praxis geht das nicht, aber könnten theoretisch Gedanken da sein, die sich aber dann nicht umsetzen können, weil ihnen die Energie dafür fehlt. Also das Entscheidende ist die Energie und nicht die Gedanken. Und lebst du danach, dass du den Gedanken weniger Bedeutung gibst, dann lebst du ein gutes Leben. Siehst du also Gedanken als eine Hilfe für dich, zu wissen, was in deinem System los ist, passiert, du interpretierst und so weiter? Kannst du das prima für dich nutzen? Vor allem kannst du dann aus der Position des Beobachtens sehen, dass du sie nicht denkst, sondern sie auftauchen, denn selbst wenn du sie nicht haben willst, tauchen sie einfach auf. Also kannst du sie auch nicht denken, denn wenn du sie denken könntest, könntest du auch aufhören, sie zu denken, was aber nicht geht. So, dann sind wir doch, glaube ich, durch für heute. Cool. Heavy Horses ist deine Empfehlung, Hieroglyphen. Heavy Horses, das schaue ich mir an. Danke für den Hinweis. Nur ist natürlich Musik eine Frage des Geschmacks, aber ich kann ja dann sehen, ob wir denselben haben. Gut, ja. Ich danke euch ganz herzlich für diesen Satsang und freue mich, dass es, oder hoffe zumindest, dass es ruckelfrei angekommen ist, das Bild. Und die Sprache ebenso. Vielen, vielen Dank für eure Anwesenheit und ich freue mich, euch in 2 Wochen wieder begegnen zu können. Und bis dahin gilt immer der Hinweis, wir bieten im Moment samstags Online-Satzang an, der allerdings etwas kostet. Wer also Lust hat, da mit dabei zu sein, ist herzlich willkommen. Macht immer sehr viel Laune und hilft auch, immer wieder in dieser Energie zu sein, die so unterstützend ist für die Erkenntnis von uns selbst. Danke für Satzang. Vielen Dank.